Hallo Christian.
Hallo Gösta.
In Dead Dragon Cancer spielt man ein Ehepaar, Ryan und Amy Green, deren Sohn Joel an Krebs erkrankt ist. Wie lässt sich so eine tragische Familiengeschichte denn eigentlich in einem Videospiel umsetzen?
Ja, das ist interessant, ne? Und auch völlig abseits von so Videospielen, die wir normalerweise kennen. Wir begleiten die quasi dabei, wie sie wiederum ihren kleinen Sohn Joel bei der Chemotherapie begleiten. Und es ist nicht so, dass sich jetzt irgendein Entwickler gedacht hat, okay, wir machen mal ein Krebs-Videospiel, sondern Ryan und Amy Green haben tatsächlich ihren kleinen Sohn an den Krebs verloren und dann selber dieses Spiel gemacht. Man spielt da so ein bisschen die Kamera oder so Art Geist, der mit immer im Raum ist, wenn sie da mit ihrem Sohn spielen oder wenn sie im Krankenhaus sind und so weiter. Und es ist alles sehr künstlerisch gemacht. Also die Charaktere haben nicht so wirkliche Gesichter, sondern man blickt da in so Polygonfiguren von so Puppen, könnte man sagen. Da sind aber ein paar spannende Szenen oder Ideen drin. Zum Beispiel gibt es die Szene, in der sie dann im Wartezimmer sitzen mit Joel und warten auf den Arzt, der dann die böse Botschaft verkündet, dass eben der Krebs tödlich sein wird. Und Joel hat so ein Kinderspielzeug, wie man das kennt, wo man auf so Knöpfe drücken kann und da ist eine Kuh drauf oder eine Ente und dann macht es so Geräusche. Und dann kommt der Arzt rein und die Schwester und auf einmal sind auf diesem Kinderspielzeug die Gesichter des Vaters und der Mutter und dann kannst du als Spieler eben da drauf drücken und dann gehst du in den Kopf von denen rein und siehst, wie die die Botschaft übermitteln oder aufnehmen. Und dann denkt sich der Vater zum Beispiel, scheiße, ey, wenn das ein Film wäre, würde ich jetzt ausrasten, aber irgendwie bin ich halt total ruhig. Und ja, so versucht das Spiel das eben so ein bisschen zu vermitteln, wie diese Erfahrung ist und auch ein Konflikt zwischen diesen Eltern. Die Mutter ist sehr gläubig und glaubt eben, dass es Joel bald besser gehen wird und der Vater hofft, aber kann nicht glauben. Und das Spiel ist eben auch dann relativ religiös. Deswegen weiß ich nicht, ob es für alle Atheisten so gut geeignet ist. Es dauert auch nur 2 Stunden, kostet dafür 13 Euro. Also muss man überlegen, ob man das investieren möchte. Man könnte sich es auch auf YouTube angucken. Aber es ist schon eine interessante Spielidee. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass eine Familie versucht, eben so den Tod des Sohnes da aufzuarbeiten.
Das nächste Spiel, das du uns mitbringst, ist Life is Strange. Das ist letztes Jahr ja schon bereits in Episoden online erschienen und gibt's jetzt als Komplettpaket zu kaufen. Das hat ja im letzten Jahr einige Preise gewonnen, soweit ich weiß. Und warum geht's da?
Ja, Life is Strange ist kein Indie-Spiel, sondern das sind schon größere Publisher, die da dran sind. Aber die Thematik ist doch so ein bisschen wie bei so Indie-Spielen oder kleineren Spielen. Denn es geht eben nicht darum, um Mord und Totschlag oder sonst was, sondern um so das Leben an so einem Kunstcollege eigentlich. Man spielt Maxine. Die ist Fotografin, kommt zurück in ihre Heimatstadt Arcadia Bay, so ein verschlafenes Küstendorf und studiert Fotografie und lernt dann ihre alte Freundin Chloe wieder neu kennen quasi, die sich mittlerweile zu so einer Punk-Göre entwickelt hat. Und das klingt jetzt alles sehr klischeemäßig nach Dawson's Creek und so weiter. Ist aber ganz spannend, denn das ist ein Adventure-Spiel. Also du redest hauptsächlich mit Leuten und triffst Entscheidungen, aber Maxine findet eben raus, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Und das kannst du auch im Spiel machen. Man kennt es ja von Adventure-Spielen, dass man manchmal schwerwiegende Entscheidungen treffen muss. Und dann denkt man sich, scheiße, jetzt steck ich mit dieser Entscheidung fest und muss das Spiel jetzt weiterspielen, aber hab jetzt einen Charakter auf dem Gewissen zum Beispiel oder so. In dem Spiel kannst du immer wieder zurückspulen und überlegen, okay, welchen Charakter verprelle ich jetzt, auf welche Seite schlage ich mich? Und so wird das auch im Gameplay ganz interessant genutzt. Und das Schöne eigentlich an Life is Strange ist, obwohl es sehr viel Klischees hat und die Teenager die ganze Zeit Selfies machen und so mit Hashtags reden und irgendwelchen Internet-Memes, dass es ein bisschen anstrengend wird manchmal, hat es sehr viele Themen, die, ich glaube, gerade die Gaming-Welt so ein bisschen vermissen lässt oft. Also es geht um Mobbing, es geht um Depressionen, es geht auch so ein bisschen um Gender-Issues und auch Victim-Blaming, was ja heutzutage ein Thema ist, auch in diesem Spiel alles so ein bisschen drin. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz gutes Spiel so für Teenager und eben auch diese Zeitrückspul-Thematik wird gut benutzt. Denn in einer Szene verlierst du deine Kraft und es will sich eine Mitschülerin von dir umbringen und du musst jetzt weißt du quasi, es kommt wirklich drauf an, was ich sage, ich kann nicht zurückspulen. Und vermittelt da sehr viel Empathie und hat deswegen nicht umsonst eben viele Preise gewonnen. Das ist im letzten Jahr immer so, alle 2 Monate kam eine Episode raus, jetzt steht alles zusammen im Laden, kostet 30 Euro, gibt's für PC, PS4 und Xbox One und das kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, also gerade für Eltern, die nicht wissen, was sie ihren nervigen Teenagern schenken sollen, mal bei Life is Strange reingucken.
Ja, das letzte Spiel hört auf den Namen The Aquatic Adventure of the Last Human. Ich habe diesen Titel hier 3-mal geprobt, bis ich ihn richtig aussprechen konnte. Aber was macht denn sozusagen der letzte Mensch auf seinen nautischen Abenteuern?
Ja, das ist ein schöner Spieltitel, finde ich auch. The Aquatic Adventure of the Last Human. Ja, der versucht eigentlich hauptsächlich herauszufinden, was denn passiert ist mit der Erde. Das fängt an, das Spiel, mit so einer Cutscene. Du siehst, wie ein Raumschiff durch so ein Wurmloch fliegt und irgendwie 2000 Jahre später wieder zurück auf die Erde knallt. Er kann das Raumschiff scheinbar auch als U-Boot benutzen und ja, fährt dann durch so eine 2D-Welt über die überflutete Erde. Das Spielgenre nennt man Metroidvania in so Nerdkreisen, weil es zwei Spiele gibt. Einmal Metroid, damals auf Nintendo, und Castlevania, die beide so einen Fokus hatten, dass du in einer freien Welt bist, also überall hingehen kannst, aber manchmal brauchst du eine neue Fähigkeit, um irgendwo weiterzukommen und merkst dir, ah, okay, hier müsste ich höher springen können, also muss ich jetzt woanders diese Fähigkeit finden und darüber kommen. Und genauso ist es hier, aber mit einem U-Boot. Und du bist ganz alleine quasi in der überfluteten Erde, und es ist eben auch so ein bisschen so ein zynischer Kommentar auf unseren Hyperkapitalismus, den wir leben. Also du findest dann so Logbücher, wo du merkst, okay, die Menschen raffen überhaupt nicht, was los ist, und dass sie quasi gerade den Planeten zugrunde richten. Was man eigentlich macht, ist, man fährt rum, findet manchmal so neue Bauteile fürs U-Boot, um dann ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen besser schießen zu können, denn man muss auch gegen so Endgegner kämpfen. Sonst gibt's eigentlich nicht so viele Gekämpfe, aber da sind da manchmal so riesige Haie oder so ganz giftige mutierte Anglerfische, und das ist ganz, eine ganz schöne Stimmung eigentlich, auch weil dieser Soundtrack, den das Spiel hat, so eine schöne Unterwasserstimmung vermittelt. Da können wir vielleicht mal kurz reinhören. Ja, The Aquatic Adventure of the Last Human, schwieriger Titel, ist bestimmt nicht das spannendste Spiel, was man je gespielt hat, aber es ist ein ganz schönes, entspanntes Spiel, um sich mal hinzusetzen und mal so ein bisschen so eine Unterwasserwelt zu reisen. Das kann man dann so 6 bis 8 Stunden machen, kostet 8 €, gibt's für Mac, PC und Linux, und ja, ist auch von einem ganz kleinen Entwicklerteam und hat auch so eine leichte Öko-Message. Also, und das finde ich eben ganz interessant an diesen Indie-Spielen, dass sie eben alle versuchen, dann doch noch dem Spieler ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, und das ist ganz schön.
Die Indie-Spielszene zeigt uns, Gaming muss nicht gleich Mord und Totschlag bedeuten, sondern kann sich auch um politische und soziale Themen drehen. Über die spannendsten Spiele im Januar habe ich mit Christian Eichler gesprochen. Er testet jeden Monat die interessantesten Videospiele für uns hier auf Detektor FM. Vielen Dank dir, Christian.
Bitteschön.